Vorstellen muss ich mir ja nicht. Ich sehe in den verschiedenen Gemeinden, wo manchmal Krisen haben. Und da ist manchmal die Freude an der Nachfolge nimmt. Wir haben gerade gestern einen Pastor gehabt, der gekündigt hat, überraschend, weil er ist nur 40% angestellt und dann haben sie eben auch immer so Wanderprediger, Gastprediger, die kommen und mit diesen Gastprediger hat es immer etwas an sich. Man weiss nie, was sie recht bringen. Wenn man die Leute anfangs kennt, dann weiss man etwas, in welches Lager man sich einordnen kann. Aber wenn man dann zu viel von diesen Gastprediger hat und man den Überblick nicht mehr hat, dann kommen da ganz verschiedene Botschaften zusammen. Und eben in dieser Gemeinde, dass die Kündigung zustande gekommen ist, ist es so eine Predigerin gegangen, die eine Botschaft gebracht hat. Und die war sehr liberal gewesen. Die Geschichte aus dem Alten Testament, das sind Mythen, die haben, Noah hat es gar nicht gegeben. Und dann hat dann der Pastor reagiert, wo noch 40% angestellt war. Aber die Gemeinde hat geschwiegen. Niemand hat etwas gesagt. Sie können reden und sagen, was sie wollen. Und alle sind still gewesen. Und das ist ein Phänomen heute, das ich in vielen Gemeinden feststelle, dass man eine Gemeinde hat, die alles akzeptiert. Ich habe es einmal erlebt, vor ein paar, zwei, drei Jahren. Da hast, glaube ich, du einmal etwas gesagt, hast, und du hast gesagt, nein, so nicht. Und ich denke, das ist etwas Entscheidendes, Wichtiges, dass man eine Gemeinde hat, die zulässt und wenn etwas nicht stimmt, dass man dann reagiert. Und nicht denkt, ja, nächstes Mal ist dann wieder etwas anderes dran, sondern dass die Gemeinde lebendig bleibt, kritisch bleibt und merkt, wenn etwas nicht nach dem Wort Gottes ausgerichtet ist, dass die Leute reagieren. Das hat es früher überall gegeben. Ich komme ja aus der Täuferbewegung und die ersten Täufer sind ja dadurch bekannt worden, dass sie während der Predigt, wenn der Pfarrer etwas verkündigt hat, aufgestanden sind und gesagt haben, so steht es aber nicht in der Bibel. Danke dir vielmals. Und ich denke, da mache ich euch immer wieder Mut. Denkt daran, es ist eure Aufgabe, dass das, was verkündigt wird, auch immer wieder von euch geprüft wird. Und wenn es nicht stimmt, nicht nur die Pfust im Sack machen, sondern die Hand erheben oder gerade aufstehen und sagen, halt, in der Bibel steht es anders. Denn das Wort Gottes ist unser Maßstab. Das einfach so als Einstieg. Das Thema, das ich heute anschauen mit euch anschauen ist das, wie können wir leben, damit wir gescheit handeln oder weise handeln können. Wie können wir das machen, dass wir als Christen weise können unterwegs sein können? Dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 21. Epheser 5, 15 bis 21. Und ich lese es heute nach der evangelistischen Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die heute recht günstig rausgekommen ist. Zwar ein dickes Buch, aber eine Sprache, die in die heutige Zeit passt. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern wer von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht erstens, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollen Herzen aus dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit für alles dankt. Und indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Interessant, das sind die vier Schritte. Psalmen, einander zusprechen, dann miteinander singen, musizieren, Gott loben, dann dankbar sein für alles und als viertes dann, dass wir uns einander unterordnen. Wir haben also keine Hierarchie, das oberste ist der Chef und der Mittelchef und darunter kommt das Fussvolk. Nein, wir sind gemeinsam Gottes Volk. Der Helge Staudelmann, der hat einen interessanten Kommentar zum Epheserbrief geschrieben. Er war Leiter von der Theologischen Schule in Gießen. Für ihn war es wichtig, dass man eben den Vers 21, das ist, indem ihr euch in Ehrfurcht einander unterordnet, dass man zu dem Text dazunimmt. Denn die meisten Übersetzungen nehmen den als Anfang der Haustafel, wo man dann soll unterordnet sein soll. Wer ist Chef in der Familie, wer ist unterstellt, ist die ganze Aufforderung. Das wäre der Anfang von dem. Aber er sagt, nein, der Vers gehört eigentlich vom Inhalt her zum oberen Text. Und es ist ja so, wenn man den griechischen Text kennt, dann hat ja der kein Kapitel drin, hat auch keine Überschriften, hat hier und da mal einen neuen Abschnitt drin. Aber eigentlich ist das einfach fortwährend geschrieben worden, das ganze Neue Testament. Und so sind dann später die Überschriften. Aber es ist wichtig, es gibt heute einzelne Übersetzungen wieder, wo eben der Vers zu dem Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, dazunehmen. Passt natürlich auch zum anderen, aber wie ich gesagt habe, weil alles fortlaufend ist, kann es eben zu beidem gehören. Um was geht es also in dem Textabschnitt, den ich eben gerade gelesen habe? Es geht darum, dass wir ein Leben als Christen führen, wo Gott gefällt. Der Abschnitt macht deutlich, dass wir nach seinem Willen, nach Gottes Willen sollen leben. Und die Möglichkeiten die nutzen, die Gott uns im Alltag gibt, wo wir als seine Botschafter, als seine Zeugen in dieser Welt wirken können. So gibt es also aus dem Text Anweisungen und Hilfen, wie wir unseren Alltag bewältigen können. Zuerst einmal geht es da um den Gegensatz, was ist weise, was ist gescheit und was ist dumm oder eben töricht. Töricht, dumm, ist der, der sein Haus auf Sand baut. Und wenn dann der Sturm kommt oder eine Prüfung kommt, dann ist der Sand gleich mal weg und das Haus fällt um. Jesus braucht das Gleichnis am Schluss der Bergpredigt, um deutlich zu machen, Bergpredigt, die Botschaft, die er da weiterbringt, die ist nicht einfach nur zum Hören da, sondern auch zum Umsetzen und zum Leben. Und das ist dann eben gescheit, wo Gottes Botschaft annimmt, dann erlebt und das ausführt. Und dann haben wir auch die fünf Jungfrauen, die dumm erklärt werden, töricht sind. Warum? Weil sie kein Öl bei sich haben. Und da geht es auch wieder darum, die Menschen haben zwar einen Anfang mit Christus gemacht, sind Jungfrauen, die jetzt auf Jesus warten, aber sie haben kein Leben in der Heiligung. Sie haben einfach mal einen Anfang gemacht und jetzt stehen sie still. Und die Bibel sagt, die sind dumm. Um es weitergeht. Weil wir ein Leben in der Heiligung sollen führen, wo wir unser Leben immer mehr anpassen, immer ähnlicher werden. Das ist das Leben in der Heiligung. Und wer das nicht macht, der verpasst den Eingang ins Reich Gottes. Ich kenne euch nicht. Was ist denn Weisheit? Gescheitheit? Es hat wenig mit unserer Intelligenz zu tun. Es hat also nichts mit dem IQ zu tun, wo die einen höher haben und die anderen ein bisschen weniger hoch. Weisheit bedeutet nichts anderes, als nach Gottes Willen zu fragen, den Gottes Willen dann zu erkennen und den zu tun. Das sind die Leute, die gescheit sind. Und da braucht es gar nicht viel. Ich hatte einen Gärtner, der hat nie gelernt, schreiben in Afrika. Das Einzige, was er machen konnte, er hat dann gelernt, lesen, ganz mühsam. Das Neue Testament hat er als erstes gehabt, hat jede freie Minute auf dem, in dieser Bibel gelesen und ist so weise geworden, dass die Leute von der Uni, die jungen Leute, die wir vom Dorf in die Stadt geschickt haben, an die Uni, dass sie zu ihm gekommen sind, gehen Rat holen. Er hat nie Schule besucht, aber hat das Wort Gottes gekannt und hat von dem aus den Menschen gute Ratschläge weitergeben. Weisheit ist auch interessant, dass es im Neuen Testament, wenn wir im Alten Testament Sprüche lesen, dann ist ja viel dort von der Weisheit dreht. Und wenn wir dort das Wort Weisheit mit Christus anschauen, dann ist das fast wie identisch. Christus ist die Weisheit. Er ist in die Welt hineingekommen. Und wenn wir ihn in unserem Leben haben, dann können wir eben mit Weisheit gescheit handeln. Und da müssen wir uns bewusst sein, als Menschen hat Gott uns geschaffen als sein Gegenüber. Und er will mit uns Gemeinschaft haben, er will uns durchs Leben führen. Er will, dass wir in dem Leben nicht abstürzen und einen falschen Weg, einen Irrweg gehen. Aber Satan setzt alles daran, dass er uns von dem Weg abbringen kann. Und da merken wir gerade wieder, wenn es so Winter-Weihnachtszeit hinein geht, dass wir viel mehr Probleme in der Gemeinde, in der Zuspruch finden, wo wir dann Mut machen können. Und das Ziel, wo der Satan will, das merken wir jetzt wieder ganz deutlich, ist nichts anderes als eine verbrannte Erde. Er regiert im Sudan, Flüchtlinge von Tausenden, Hinschlachtungen von Tausenden. Wir erleben es in der Ukraine, wie er dort sein Werk vollbringt. Wir haben es jetzt erlebt in den letzten Jahren, wie in Israel da ein Hass geschürt ist worden, wo nichts anderes darum geht, als Blutvergüssen. Satan, der lockt zwar mit allen süßen Mitteln, aber sein Ziel ist immer Vernichtung, Zerstörung. Wenn es auch um seine eigenen Leute geht, im Sudan, da kämpfen Muslime gegen Muslime. Also eigentlich könnte man können sagen, seine eigenen Leute lässt er eigentlich stehen. Nein, Zerstörung, das ist sein Ziel. Und Gott will die uns auf seinem Weg haben, dass man den richtigen Weg findet. Weisheit also. Das Wort Gottes in uns hinein, Christus in uns hinein. So lesen wir im Kolosser 3, Vers 16 folgende. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehret und ermahnet einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder in Kolosser 1,27, wo steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und im Epheser, in dem Text, den ich heute dran habe, werdet voll Geistes. Da geht es nicht einfach darum, jetzt einen Geist zu haben, der unberechenbar ist. Nein, es ist der Geist, der in der Bibel, vom ersten Blatt von der Bibel bis zum letzten Blatt, gegenwärtig und wirkt und uns Jesus gross macht. So lautet also die Antwort, wie können wir gescheit leben? Lautet das Wort Gottes, die Bibel in unserem Leben hinein kennen, dass sie uns leiten kann, dass wir Maßstäbe bekommen haben, die Regeln bekommen haben von Gott, wo wir wissen, das ist sein Wille, den können wir gehen. Und Christus in unserem Leben hinein Raum zu geben, dass er uns leiten und führen kann. Und Gottes Geist, der uns seine Gegenwart, Gottes Gegenwart immer neu deutlich macht. Das hilft uns, dass wir gescheit handeln können. Heute gibt es zwar spezielle Bewegungen, die sagen, ja, heute müssen wir uns nur noch geistgeleitet führen lassen. Da kenne ich viele, die sagen, das alte Buch da, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben die Möglichkeit, direkt mit Gott zu reden und er gibt uns die Anleitungen. Und kommen dann darauf zurück, dass wir dann still werden und soll der Geist Gottes wirken lassen. Ich denke, das ist etwas vom Schwierigsten. Wann redet der Geist Gottes und wann redet mein Buch? Und interessant ist, so Leute haben dann immer wieder die Antworten, wo man merkt, das ist eigentlich ihr Weg, wo sie gehen wollen. Wer das Wort Gottes nicht kennt und tief kennt und das Wort Gottes in ihnen ist, der kann nicht einfach sagen, ich lasse mich vom Geist Gottes leiten, denn er leitet uns durch sein Wort. Darum dürfen wir nie das Wort Gottes und Geist Gottes gegeneinander ausspielen. Es braucht es miteinander. Dann wären wir geleitet von Gott. Dann wissen wir, was dran ist. Ein Freund von mir, der hat eine kritische Einstellung dem hörenden Gebet gegenüber und hat dann als Antwort gegeben, weisst, wenn ihr das hörende Gebet machen wollt, macht es so, nehmt die Bibel, lest sie laut, dann hört ihr Gott. Und ich denke, das ist wichtig. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und der Geist Gottes macht es uns lebendig. Ja, die verschiedenen Strömungen, die wir heute haben, die machen manchmal unserem Gemeindeleben schon Sorgen. Und zeigen uns, wie schnell wieder neue Lehren da sind. Und dann ist das wieder aktuell. Und kaum ist es am Abklingen, kommt wieder eine neue Bewegung. Wir wollen eine Bewegung bleiben, wir wollen Christen bleiben, die aufs Wort Gottes gegründet sind und uns von dem leiten lassen, dass Gott uns weiter brauchen kann. Ja. Eigentlich soll Christus schon lange zurückgekommen sein, alle warten darauf. Und das macht manchmal eben so viele Leute nervös und wollen dem Nachhilfe geben. Und darum kommen immer wieder die neuen Bewegungen. Gerade im September hat es geheißen, jetzt am 25. September soll Christus zurückkommen. Und das ist von vielen geglaubt worden. Und danach ist man wieder enttäuscht. Oder dann gibt es die Bewegungen, die sagen, weisst, jetzt kommt dann die nächste grosse Erweckung und dann müssen wir, dann tut Gott wieder wirken. Und die Leute sagen, in dem Moment können wir wieder warten, stecken den Kopf in den Sand und machen nichts als abwarten. Und es geschieht nichts mehr in unseren Gemeinden, in unseren Ländern. Weil alle immer wieder so aufspringen auf so Gedanken, die kommen. Dabei haben wir das Wort Gottes, das sagt, handelt. Handelt, bis ich wiederkomme. Oder geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium, dort, wo ihr steht. Ihr seid meine Zeugen. Und bittet Gott, dass er weiter Menschen beruft, dass der, der reif ist, dass sie eingebracht wird. Wir haben also so viele Aufträge in dieser Welt, dass wir am Handeln bleiben und eigentlich, wenn wir das tun, das Reich Gottes wächst. Und wir selber dürfen ermutigt werden, darum wir sehen, wie Gott am Wirken ist und heute sein Reich baut. Mit dem Vers 18, wo wir in diesem Text drin haben, wird zuerst mal der falsche Weg aufgezeichnet. Ein Weg, wo die Welt gehen will, ein Weg, wo das Heidentum gehen will. Heidentum wird dann immer wieder bewusst benutzt, wenn es darum geht, um Menschen, die sich nicht vom Geist Gottes führen lassen. Das ist dann quasi das Heidentum in dieser Welt. Also das Heidentum benutzt den Weg, nämlich den Weg von der Begeisterung, von der Ekstase, vom Rausch, wo sich alles als Irrwegen aufzeigt. Wir können nicht etwas selber herstellen. Wir leben es zwar immer wieder, und auch in christlichen Kreisen, wie etwas gemacht werden will, damit das Gefühl aufkommt, jetzt sind wir ganz nah bei Gott, jetzt sind wir quasi fast berauscht. Ich habe einen Kollegen in Afrika, wir waren ja 20 Jahre in Afrika, der hat es geschafft, gemeint, mit seiner Musik, mit seinem Temperament so auf die Tour zu bringen, dass den Leuten der Schweiß ist auf runterlaufen und kurz bevor sie ausgeflippt sind, hat er schnell abbrechen und hat eine Botschaft gebracht. Das war kein geistgewirktes Arbeiten, sondern etwas, das man versucht, in den Menschen hervorzurufen, dass sie meinen, jetzt sind wir ganz nah vom Geist erfüllt. Ekstase, Begeisterung und Rausch. Und da braucht jetzt die Bibel das Wort, sauft euch nicht voll Wein. So sagt es der Luther, ein bisschen grob, sauft euch nicht voll Wein. Dadurch entsteht ein unordentliches Leben. Und es führt nicht in die Gemeinschaft, in die Abhängigkeit von Gott, sondern es führt in die Machtdemonstration vom eigenen Leben. Der Satz, sauft euch nicht voll Wein, hat nichts damit zu tun, dass wir als Christen den Wein nicht anlangen dürfen. Ihr wisst, manchmal genug in der Bibel, weil als Zeichen der Freude, vom Wohlstand dargestellt, dass wir so dürfen auch damit leben. Aber da, wo es darum geht, dass unsere Hemmung sinkt, der Verstand soll nicht ausschalten und mitmachen, da wird es zur Gefahr, dass er eben zum eigenen Machbaren wird, wo wir dann eigentlich am Ziel vorbeischiessen tun. Das Heidentum sucht das Göttliche im Rausch und findet die Heillosigkeit. Christen fliehen dem Rausch und erfahren die heilvolle Gegenwart von Jesus Christus, wo uns mit seinem Geist erfüllt und wir Geist erfüllt dürfen leben. Jetzt, wie können wir zu so einem geisterfüllten Leben heute kommen? Der Epheserbrief schreibt am Anfang im Kapitel 1, 13, da, wo ihr gläubig geworden sind, da sind ihr mit dem Geist Gottes versiegelt worden. Interessant, wenn etwas versiegelt ist, dann bleibt es versiegelt, bis man es dann auftut. Und das heisst, Christen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, die sich bekehrt haben, wiedergeboren sind, die haben den Heiligen Geist bekommen und der bleibt in uns inne. Der wirkt in uns, der ist da. Es braucht also kein zweites Erlebnis, irgendwie Sachen, dass wir jetzt zum Heiligen Geist kommen. Wir brauchen keine Handauflegung, wir brauchen keine Konferenzen. Da, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, da kehrt er unser Leben ein, erfüllt unser Leben und führt uns durch unser Leben. Es gibt manchmal schon die Schwierigkeiten, dass man merkt, jetzt sind wir leer. Da habe ich mein Leben selber wieder gefüllt. Ich habe gesagt, wir sind lang zwei Länder zu Afrika gewesen, nach Kamerun, haben wir vor allem die Leute kennengelernt, die ihre Saare gebaut haben. Dass, wenn einer von zu Hause ausgezogen ist, wollte heiraten, dann hat er eine Hütte gebaut und dort hat er mit seiner Frau einfach drin leben. Aber gleich darüber hat er gemerkt, die Frau die braucht eine Kochhütte. Und dann hat er eine Kochhütte daneben hergestellt, dass er kochen konnte, wenn es auch geregnet hat. Und dann, als dann Kinder gekommen sind, hat er gefunden, jetzt brauche ich noch unbedingt eine Hütte für die Kinder und hat eine weitere Hütte hergestellt für seine Kinder. Und dann hat er gefunden, ja, jetzt muss ich auch noch eine Hütte von meiner Frau haben, dann, wenn die Kinder brüllen, die Nacht will ich meine Ruhe haben. Dann hat er extra mal eine Hütte geschaffen für seine Frau und dann noch eine für den Vorrat. Und so ist ein Sarre entstanden, eine Rundhütte nach der anderen. Und deswegen ist alles eingemauert gewesen. Ist für mich ein Bild geworden, was heisst, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Jetzt hat der Besitzer von dem ganzen Gehöft, der hat für jedes Türli, wo an den Hütten war, so ein Anhängeschloss gehabt. Die kann man heute, wenn man den rechten Schlüssel hat, man kann den Häuserturm abhängen. Sind dort im Gitter rein, hängen überall die Vorhängeschlüssel, aber ein bisschen mit einer anderen Bedeutung. Der Besitzer von dem Haus hat einen ganzen Schlüsselbund immer in seinem Hosensack gehabt. Das war noch interessant. Afrikaner, die nichts haben, die haben aber einen grossen Schlüsselbund bei sich. Für jede Hütte ein Gaden, also ein Schlüssel mit dem Schlüssel dran. Jetzt, wenn man reinkommt, dann dürfen wir mal einfach in ein Haus laufen, die erste Hütte. Dort hat es Wasserkrüge drin. Und als Wanderer habe ich die Erlaubnis, reinzugehen, dort Wasser trinken und weiterzugehen. Das ist der Tourist, der durchgeht. Wenn ich aber eingeladen werde zum Essen, dann darf ich in das Gehöft reingehen. Da hat er meistens mit da drin einen Baum gepflanzt, Matten ausgelegt unter dem Baum, da haben wir dort drauf herhocken und kommt jetzt Essen über. Wenn ich ein Freund bin, als Pastor bin ich dann auch immer der Freund von dem, der mich eingeladen hat. Dann hatte ich das Vorrecht, in seine private Hütte hineinzugehen. Ich musste dort auf seinem Bett hocken, bis mir das Essen gebracht worden ist. Eigen dort hineingegessen. Aber ich hätte nie das Recht gehabt, einfach in eine andere Hütte hineinzugehen. Dann, ich habe schon in seiner Hütte gesehen, hinter der Tür hat es immer einen Spiess. Und dann sind sie dann nicht zaghaft, auch dort zu brauchen, wenn einer unangemeldet, unverhofft in so eine Hütte nie geht. Als ich so den Schlüsselpunkt gesehen habe, ist mir deutlich geworden, unser Leben ist so wie so eine Sarre, so ein Gehöft, mit verschiedenen Lebensbereichen. Freizeit, Beruf, Finanzen, Familie, persönliches Leben. So könnte ich mir die Hütte darstellen. Jetzt kann ich sagen, Jesus, du bist mein Gast, du darfst einfach bei mir Wasser trinken. Und dann, du kannst zu mir kommen, zum Mittagessen. Nein, du bist mein Freund. Du darfst zu mir in meine Privathütte hineinkommen. Wenn wir das jetzt aufs christliche Leben übertragen, da gibt es eigentlich nur eins. Jesus, da ist der Schlüsselbund. Du hast das Anrecht, in jede Hütte hineinzugehen von meinem Leben. Du kannst überall drin wohnen. Das ist ein erfülltes Leben. Da habe ich nachher nicht mehr meine eigenen Ansprüche her. Da habe ich etwas Verborgenes da. Da wollte ich nicht, dass du da drin schaust. Da habe ich ein Knusch drin. Da habe ich zugemacht. Nein, ich gebe den Schlüsselbund. Jesus, das ist mein Leben. Da sollst du drin wohnen können. Die Aufforderung wertvoll Geistes. Übergeben wir doch den Schlüsselbund von unserem Leben Christus, dass er uns leiten, führen und unser Leben ganz neu erfüllen kann. Vier Schritte werden uns da gezeigt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass wir mit dem erfüllten Leben auch untereinander leben können. Lassen wir uns doch erfüllen vom Geist, indem wir einander Psalmen. Psalmen sind ja das Gebetsbuch vom Alten Testament, aber auch im Neuen Testament haben sie einander die Psalmen zugesprochen. Und da ist ein grosser Reichtum drin. Ich hatte gerade letztens jemanden gehabt, der gesagt hat, du, ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich habe einen schwierigen Arbeitsplatz wieder gemobbt und dann rege ich mich so auf und dann ist die halbe Nacht schon vorbei. Fang dir selber auf Psalmen zusprechen. Hat er Mut gemacht. Nimm zum Beispiel den Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Was sind wir in seinem heiligen Namen? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Fang an, in der Nacht durchzubuchstabieren. Was habe ich alles mit Gott Positives erleben? Und wenn du so dein Herz wieder neu erfüllst, dann merkst du plötzlich, jetzt merke ich, Gott ist da. Jesus ist in meiner Gegenwart. Ich habe ihm Vertrauen. Oder buchstabier den Psalm 23 durch. Mir wird nichts mangeln. Er leitet mich. Einander auch solche Worte zuzusprechen, wenn jemand niedergeschlagen ist. Wie wir nicht einfach sagen müssen, du musst mutiger sein, sondern Hilfe geben mit Psalmen. Es gibt auch ganz spezielle Psalmen, wo man mal den Frust loswerden lassen kann. Als ich meine Schwester mal Krise hatte und beim Psychologisch war, hat die eher, geh in den Wald raus und schrei einfach alles an einen Baum her und ging an einen Baum her und dann hast du deine Frust los. Es gibt so Psalmen, wo man das eben bei Gott auch tun könnte. Den Kropfen mal lehren, wo gut tut. Herr, er lässt zu. Er nimmt uns die Schuld ab. Er nimmt uns die Lasten weg. Und manchmal kann es auch laut zugehen. Was ist das für ein Gewinn, wenn wir miteinander können? Wenn wir miteinander können, Wort Gottes austauschen, dann Mut machen. Es muss nicht immer nur biblische Worte sein. Denn die Bibel wird ja auch zum Teil weitergeschrieben in unseren Gesangbüchern. Was sind die Strophen, Liedstrophen? Für wunderbare Quellen, die uns Mut machen können. Oder Gedichte, die geschrieben worden sind. Denken wir nur an das Gedicht von den Spuren im Sand. Wo jemand sagt, ja Jesus, ich bin mit dir ein Leben lang gelaufen, aber dort, wo ich Krise hatte, hast du mich hocken. Und dann sagt Jesus, schau mal, was für Spuren sind da, wo nur noch eine Spur ist. Und er schaut und merkt, wo Jesus sagt, da habe ich dich getragen. Das hast du nicht mehr mögen. Dass auch solche Momente, die heute mit Erfahrungen mit Jesus gemacht werden, wo wir dann weitergehen können. Einer von unseren Lehrern hat gesagt, wenn er Andacht machen mit Gott, dann nimmt er ein Liederbuch. Gerade die Strophe, die ihm viel geholfen hat, ich sage dir, das Lied durchzubuchstabieren. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Was hilft das, zur Ruhe zu kommen? Wenn wir einander solche Texte weitergeben können, weiterhelfen, dass wir auf Kurs bleiben dürfen. Ein zweites, lassen wir uns vom Geist Gottes erfüllen, indem wir uns Hymnen, Lieder zu seiner Ehre singen. Ja, ihr habt das Vorrecht gehabt, in Grosshöchstädten ist vor einer guten Woche ist der Messias gesungen worden. Wir haben am Samstagabend gesehen, wir hören. Und es ist schon speziell, wie da die Bibelwort gesungen eine ganz andere Wirkung erzeugt in unserem Leben, wenn man das Halleluja hört. wo sogar der englische König, der die Uraufführung war, aufgestanden ist und damit das ganze Volk aufgestanden ist und gewusst hat, jetzt erleben wir etwas. Das ist Gottes. Wo Text und Musik sich miteinander verbinden, da merken wir etwas, was in unserem Leben abgeht. Darum ist Singen auch so wichtig, dass wir miteinander Loblieder singen können, wo das Herz mitschwingt. Wir haben den Sommer wieder einmal eine Familienfreizeit gemacht. Also nur für unsere eigene Familie mit 18 Grosskindern und 10 Erwachsenen. Können wir da schon ein halbes Hotel füllen. Wir waren im Allgäu und in einem christlichen Hotel. Und die haben in Deutschland dann gerade Ferien gehabt und sind froh gewesen, wenn sie zu Gruppen gekommen sind. Da haben wir zwei Gruppen im Haus gehabt. Eine Gruppe, die gesponsert worden ist von Wirtschaftsfürsten, die ihren Leuten eine Auszeit gegeben haben, wo sie können einmal die Atemübungen machen, durchstrecken und sich besinnen, so also Yoga ähnlich fast. Und wir als Familie, die haben unsere Räume im Untergeschoss gehabt, einer links und der andere rechts. Und wir haben viel gesungen und Andacht gehabt. Und das hat natürlich mal zu Spannungen geführt, wenn wir da gesungen haben und die im Rhythmus hätten sollen ihre Übungen machen, da im anderen Zimmer, auf ihrer Matte, haben wir plötzlich so grimmige Gesichter gehabt. Eine Frau hat es verjagt und hat auf eine Wüste tun, dass wir so sie stören da. Und während dieser Woche hat eine Änderung stattgefunden. Plötzlich kommen zwei Personen und sagen, du, gestern haben wir ein Lied gesungen, da haben wir unsere Übungen im Rhythmus mit eurem Lied gemacht und haben sogar mitgemöhnt. Und die Frau, die am dümmsten da hat, ist am Schluss gekommen und hat gesagt, es ist eigentlich wunderbar, was ihr da macht. Und am Schluss ist eine gekommen und hat gesagt, dürfte ich einmal eine ganze Prozession mit euch durchmachen? Mit dem Singen, einfach dabei sein, wie ihr singt, wie ihr betet, wie ihr eine Andacht macht, wie ihr miteinander umgeht. Die Frau war begeistert gewesen. Wir sind am Schluss zwei Gruppen einander haben können ermutigen. Wir sind ermutigt worden, darum die Wirkung vom Evangelium, von den Liedern, in der anderen Gruppe, die vom Glauben nichts am Hut hat, plötzlich etwas hervorruft. Und die Leute plötzlich merken, da ist mehr da, als die Welt uns bieten kann. Ja, Lieder gesungen, das verändert Menschen in ihrer ganzen Tiefe. Es gibt natürlich auch Grenzen beim Singen und bei deren Musizieren, beim Musizieren. Für wen machen wir es? Machen wir es, dass wir uns darstellen können? Oder ist es wirklich zur Ehre Gottes, dass wir Jesus auf den Thron stellen können, dass wir ihn können anbeten können, ihn loben und preisen können? Dann als Drittes. Neu lassen wir uns wieder vom Geist Gottes erfüllen, indem wir wieder für alles danken tun. Danke ist ja der Ausdruck, dass wir etwas anerkennen. Und zwar dankbar anerkennen, dann danken wir dafür. Wir tun es zwar dem Kind beibringen, wenn er etwas überkommt, dann sagen wir schön Danke. Und das ist auch eine gute Tugend, dass unsere Jugend auch lehrt, für alles dankbar zu sein. Aber wenn es aus dankbarem Herzen geschieht, dann passiert mehr. Das ist auch Gott zu danken für alles. Mein Vater hat jedes Tischgebet abgeschlossen. Wir danken dir für alles zusammen und ich habe mich manchmal ein bisschen darüber aufgehalten. Oder in Gedanken einfach, können wir für alles danken? Habe ich lange nicht können. Ich danke dir für alles zusammen, denn es gibt so viel Elend in dieser Welt, wo ich nicht dafür danken kann. Interessant ist aber dann, wenn wir etwas mal rückblickend anschauen können, dann merken wir sehr oft, in der schwierigen Phase, wo ich nicht danken konnte, habe ich im Nachhinein feststellen, da hat Gott eine Weichenstellung vorgenommen. Die hat mir wehgetan zwar, aber es war der beste Weg. Das heisst nicht, dass wir jetzt einfach motorisch anfangen, danken für alles. Der Paulus hat das auch nicht gemacht. Er hat nicht gedankt für die Verfehlungen, die gar nicht gegangen sind. Dort hätte er auf den Tisch klopfen können und sagen, so nicht. Es geht darum, dass wir mit einem dankbaren Herz immer wieder Gott bereit sind, für alles zu danken, was er uns gibt. Im Alter geht es einfacher, wenn man morgen wieder aufstehen kann und man kann wieder aufstehen, es gieckt nicht alles. Wenn Schmerzen nicht immer dominant da sind, dann lernt man erst recht zu danken. Aber ich denke, vieles kann man schon in jungen Jahren lernen, wenn alles noch funktioniert und alles gut geht, zu danken, dass wir seinen Kindern ziehen dürfen, zu danken, dass wir jeden Tag neu erleben dürfen, dass Jesus da ist. Und als Letztes noch, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr euch einander unterordnet in der Ehrfurcht Christi. Gott ist ein Gott von der Ordnung. Er will nicht, dass wir einander dominieren. Er will keine Könige haben, darum hat er als, das allgemeine Priestertum eingeführt durch seine Gegenwart. Früher war es ja so, dass es Priester gegeben hat, die vermittelt haben zwischen dem Menschen und Gott. Und wenn ein Mensch ein Problem hatte, hat er müssen zum Priester gehen und der Priester hat Gott gefragt. Und Gott hat dem Priester die Antwort gegeben und der Priester hat durch das auch dann den Menschen die Botschaft weitergeben können. Im afrikanischen Kontext ist das ganz wichtig, dass immer der Pastor der ist, der zwischen ihnen ist. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, klarzumachen, jeder Mensch hat Zugang zu Gott heute. Du musst nicht immer zuerst den Pastor fragen, was Gott will. Lehr, mit Gott unterwegs zu sein, mit ihm zu reden. Gott hat keine Hierarchien eingebaut gehabt, obwohl er Gott von der Ordnung ist und Älteste in Gemeinde berufen hat, aber nicht als Herrscher, sondern immer wieder als Diener. Lasst uns erfüllen mit dem Geist Gottes, indem wir einander wieder dienen. Einander höher achten, als wir selber stehen. Einander können dienen, miteinander können unterwegs sein. Dass wir so. Wir brauchen also keinen Herrscher, sondern wir haben Jesus Christus, der unser Herr ist, wo der Bau von seiner Gemeinde ist. Wir können also gescheit handeln, mit Weisheit handeln, wenn Christus unser Leben erfüllt. Wenn sein Wort in unserem Leben präsent bleibt und wir das immer wieder brauchen und anwenden. Und wenn wir bereit sind, miteinander unterwegs Gottes Loben zu preisen und ihm zu dienen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir das Wort haben dürfen und dass du dein Wort immer wieder zu uns reden tust, uns den Weg zeigst. Ja, dein Wort ist das Licht auf unserem Weg und erhält uns den Weg und wir dürfen dir folgen. Danke, dass du uns bei der Hand nimmst und uns führst. Und dass wir nicht auf neue Erkenntnisse warten müssen. Und nicht abhängig bleiben von diesen Strömungen, die ständig und immer vermehrt auf uns zuprasseln, sondern dass wir dürfen getrost uns an deinem Wort festhalten und froh unser Leben miteinander als Gemeinde unterwegs sind und dir zu dienen. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Grossostädten. Möchtest du sie weiter segnen, führen und ihr Herr bleiben, dass sie dürfen das Licht sein und bitte gerade auch für den Sonntag, wo sie wollen, oder Samstag, wo sie gegen raus treten wollen, dass du Beziehungen schaffst, wo Menschen wieder dich kennenlernen können, durch unser Zeugnis, durch unsere Worte und Mut bekommen, sich für dich zu entscheiden. Ich werde dich loben und preisen. Amen.